Jesus ist mein Thema heute Morgen. Wir denken nur an die Geschichte, die Weisen kamen und sie beteten ihn an. Was willst du bringen, wenn Jesus, du weißt die Nachricht, Jesus ist geboren, du wärst damals dabei gewesen, einer von diesen Weisen, was würdest du bringen? Die einen haben Gold gebracht, die anderen haben Weihrauch gebracht, die anderen haben Myrrhe gebracht. Alles sind prophetische Symbole und Bilder. Was würdest du bringen? Wenn wir zu Gott kommen, wir sollen zu Gott nicht mit leeren Händen kommen. Wie verherrlicht man Jesus? Die Hirten, ich kann mir vorstellen, da brachte jemand ein Lämmchen und dann brachte jemand Schafspelz oder Wolle oder sonst irgendetwas. Also die Hirten kamen auch nicht mit leeren Händen, denn sie kamen, um zu sehen, die Geschichte, die da passiert ist. Jesus ist gekommen. Gott hat alles gegeben. Und was sollten wir tun? Wir sollen auch unser Teil beitragen. Zur Geburt Jesu, zum Menschwerden Jesu. Also wie verherrlicht man Jesus? Das wird mein Thema sein und damit beschäftige ich. Ich werde Philipper Kapitel 1, lass uns aufschlagen, soweit wie möglich, von Vers 18 bis 21, das wird so der Einstieg sein. Und da ist die Botschaft ganz kurz und knapp drin. Christus verherrlicht soll werden an meinem Körper, an meinem Leib. Mein Körper soll ich bringen. Alles Herr bist du. Alles Herr bist du, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Nur nebenbei, zuerst einmal lade ich noch ganz herzlich ein zu den Gottesdiensten. Wir haben eine volle Woche, also da ist Heiligabend, da sind Weihnachtsgottesdienste, da ist Segnungsgottesdienst, da ist Gebetsgottesdienst, da ist Silvestergottesdienst, ja, also da ist Neujahrsgottesdienst, alles kompakt jetzt in dieser kommenden Woche und wir wollen da so fest dabei sein und uns an der Gegenwart Gottes freuen und die Zeit auskaufen. Ganz herzlich eingeladen für Mittwoch. Wir haben auch Mittwochgottesdienst. Wir sind keine faulen Christen, die sich einfach nur pennen und sagen, ja, nur Geschenke. Nein, wir wollen nicht nur Geschenke haben, sondern wir wollen uns von Gott auch beschenken lassen. Und am Mittwoch werde ich das Thema behandeln, Gründe, warum Jesus geboren wurde. Es hat seinen Grund, dass Jesus geboren wurde. Er kam nicht aus Vergnügen oder aus Langeweile oder weil der liebe Gott eine Panne hatte und weil die Menschen da gesündigt hatten und. All das spielt keine große Rolle. Die Gründe, warum Jesus gekommen ist, hat ewige Gründe, hat Gottes Gründe. Die liegen in Gott selber, nicht in uns Menschen, unser Vorfahren, ich denke Adam und Eva, sondern vielmehr liegen die Gründe in der Gnade, Güte und Barmherzigkeit Gottes, im Wesen Gottes. Und über den Wesen Gottes möchte ich sprechen. Gründe, warum Jesus kam am Mittwoch, 16 Uhr, sei dabei. Dann am Freitag, warum wir Weihnachten feiern, warum wir nicht irgendein anderes Fest feiern. Weißt du, wir können so viele andere Feste feiern, aber nein, wir feiern Sonnenwende, Geburt Jesu, also Weihnachten. Und Leute schreiben mir, Herr Matthäus, aber Sie können doch nicht ein heidnisches Fest feiern. Für mich ist Weihnachten kein heidnisches Fest, es ist das Fest aller Feste. Jesus kam, Halleluja. Und ich bin so frei, ich feiere Weihnachten. So wie die Juden Passa feiern, das ist ihre Geschichte, Auszug aus Ägypten, so feiern Christen Weihnachten. Es ist das Kommen des Menschensohnes in diese Welt. So, warum wir Weihnachten feiern, aber ich werde auch begründen, warum wir am 25. oder 24. Dezember Weihnachten feiern. Viele Leute haben keine Ahnung, die sagen, ja, das ist heidnisches Fest. Nein, Jesus ist das Lamm Gottes gewesen. Und zu der Zeit sind Lämmer geboren worden und viele Lämmer. Und deshalb waren Hirten bei ihren Hürden draußen. Denn wir wissen ja, die Zeugung der Lämmer geschah da, wo der Tag am längsten war und die armen Böcke haben nichts zu tun gehabt. Und so sind dann die Schafsmütter befruchtet worden und ein halbes Jahr Trächtigkeit. Und dann war es genau ein halbes Jahr danach, am 24., 25. oder gerade um diese Zeit, dass die Lämmer geboren worden sind. Und natürlich, jeder Hirte will wissen, was ist mein Lamm? Wem gehören die Schäfchen hier? Und dergleichen. Und deshalb, Weihnachten ist durchaus ein christliches Fest, also hat mit Jesus was zu tun, dem Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und das Lamm ist würdig zu nehmen, Lob, Dank und Preis. Also, ich feiere guten Mutes Weihnachten. Wenn du nicht feiern willst, lass es bleiben. Ich lasse jedem seine Freude. Du kannst auch Fasching feiern, wenn du willst. Also, aber ich feiere Weihnachten, das ist mir lieber. Ich freue mich am Herrn. Und die Freude am Herrn ist meine Stärke, egal aus welchem Anlass. Dann am Samstag, 24. haben wir um 16 Uhr Gottesdienst, Heiligabend. Und ich verspreche euch, wir werden eine Stunde machen. Eigentlich Weihnachten, weißt du, früher die Christen, die haben Weihnachten 3 Stunden gefeiert. Und die sind nicht im Sitzen, so wie wir bequem, im Stehen hat man gefeiert. Und eigentlich die ganzen, die Christen halt früher, die meisten Gottesdienste in Stehen ist gefeiert. Wenn du die Basilikas und Kathedralen besuchst, die haben keine Bänke, erst nur an der Reihe. Für ein paar Leute, die nicht stehen können, so lang sind es Stühle und Bänke. Und sonst haben sie im Stehen gefeiert. Warum? Dass man sich vor Gott niederwirft, dass man vor Gott sich hinkniet, dass man sich vor dem Herrn beugt. Also wenn du so auf dem Stuhl sitzt, bequem, so wie die Christen heute sind, also da kannst du Gott nicht richtig anbeten und preisen. Und im Stehen, wenn du den König aller Könige vor dir hast, den Herrn aller Herren, da sitzt du nicht. Du sitzt vor keinem König, da stehst du Spalier und stehst du stramm vor dem König. Und deshalb haben die ersten Christen, wenn sie Gottesdienst gefeiert haben, im Stehen. Nicht, dass sie keine Stühle hätten. Die hätten Bänke gehabt, da haben sie ein paar Ziegel genommen, ein Brett drüber gelegt und hatten schon Sitzgelegenheit gehabt. Aber nein, die haben es im Stehen gehabt, weil Gott würdig ist. Weil Gott würdig ist. So, wir beten ja Gott so an. So, dann ist Heiligabend, eine Stunde, aber ich bin fleischlich und mache fleischlichen Gottesdienst. Also eine Stunde und die Geschichte von Jesus. Ich habe eine Botschaft auch von Gott bekommen. Hier eine Berliner Botschaft. Ich werde eine Berliner Botschaft bringen, was hier in Berlin passiert ist. Und dann und Weihnachten als Aufhänger für Heiligabend. Dann am Sonntag, eine Stunde später, nicht um 10 wie gewöhnlich, sondern um 11 Uhr Gottesdienst. Und auch da wollen wir, ja, wir haben so viel und man kann in der Kürze auch viel sagen. Und was man nicht in 10 Minuten sagen kann, kann man nicht den ganzen Tag nicht sagen. Und so weiter. Und ich glaube, dass ich das auch schaffe. Ich habe mehrere Jahre Radiosendungen gemacht für Radio Luxemburg und Radio Ibra. Und dann kann ich mich auf Sekunde genau mich festlegen. Und dann sehe ich die Uhr, die geht dann. Und dann beim dritten Rundgang bei Sekundenzeige, dann muss ich langsam zum Schluss kommen und tief einatmen und dann sagen, nun liebe Gäste und liebe Freunde, jetzt gehen wir nach Hause. So, okay, dann am Mittwoch, den 28. Gebets- und Segnungsgottesdienst. Wir werden 2 Segnungsgottesdienste hier noch haben im Dezember. Also Mittwoch, den 28. und dann Freitag, den 30. Auch da werde ich besonders, dass wir das Jahr abschließen, alles Negative Gott hinlegen und sagen, lieber Gott, das, was nicht war, nimm du das, entmiste, entsorge die ganzen Altlasten, damit wir offen sind, das Neue zu empfangen. Solange wir nicht leere Hände haben, kann Gott uns auch gar nicht in die Zukunft segnen. Wir müssen also bereit sein, alles zurücklassen. Dann Silvestergottesdienst, da werden wir wieder eine Feier haben. Und ich denke, dass wir so gegen 1 Uhr fertig sind. Möchte ich fertig sein mit Losungen und dergleichen. Dann am Sonntag, 1. Januar um 10 Uhr, nein, ja um 10 Uhr kein Gottesdienst, um 19 Uhr dann der Gottesdienst am 1. Januar. Also sonntags, da kannst du ausschlafen, weil wir ja alle aktiv sind und weil wir in dem Gottesdienst waren. Und ich denke, wir werden einen ganz tollen Silvestergottesdienst haben. Ich spüre, der Heilige Geist hat was vorgehabt über die Schwelle. Wir gehen mit Jesus in eine neue Zeit, in eine schwierige Zeit, eine Problemzeit. Aber der Herr ist mit uns. Ich bin bei euch alle Tage und auch aufs Jahr 2000. Und ich will kein Prophet sein, erhebe nicht den Anspruch, aber wir gehen in schwierigen Zeiten. Wenn du Geld hast, heb das Geld unter irgendwo sicher auf, dass bei der Bank wird das Geld nicht mehr sicher sein oder ist nicht mehr sicher. Also du solltest entweder ausgeben oder dir noch Sachen kaufen, die beständig sind und bleiben sind oder aufheben, denn in manchen Ländern heben die Leute schon jetzt Geld von der Bank ab, denn sie wissen, Euro ist teurer und wir gehen teuren Zeiten entgegen. Das nur nebenbei. Wir sollen Gott also verherrlichen an unserem Körper, mit unserem Gehabe, mit unserem Wesen, mit unserem Dasein. Und ich lese die Stelle Philipper 1, Vers 18. Aber ich werde, sagt Paulus, auch weiterhin mich freuen. Und Paulus sagt an der Gemeinde, dass man Gott verherrlicht mit Leben und mit Tod. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Also mit Leben und Tod. Die ersten Christen, die haben also mit allem, was sie hatten, Gott verherrlicht. Sie ließen alles stehen und sind Jesus nachgefolgt. Das ist auch Gottes Verherrlichung. Nachfolge ist die Verherrlichung Jesu. So, Paulus schreibt hier, auch ich werde weiterhin mich freuen, denn ich weiß, dass mir dieses Heil, dass mir dies zum Heil alles gegeben worden ist und so weiter. Und danke für euer Gebet und euren Beistand und so weiter. Vielleicht, weil Paulus ja auch noch so persönlich für sich dankt. Also, manche Leute, ich nehme kein Weihnachtsgeld und sonst was, aber wer was geben möchte, der darf mir geben. Also ich möchte also frei sein, ich möchte das nicht also von der Gemeinde nehmen, ich lasse es der Gemeinde, die braucht mir kein Weihnachtsgeld und kein 13. Gehalt zahlen oder sonst was, was vielleicht weltlich üblich wäre. Aber wenn jemand geben möchte und denkt, er tut was Gutes, der kann mir aber auch was Gutes tun, also ich habe nichts dagegen. so wie Paulus hier sagt, ich danke Gott, ich freue mich über alles. Philipper haben sie ihn unterstützt und ich bin frei. Und ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben, sagt hier Paulus, und dass ich in keinem Stück fehle oder zu Schanden werde und so weiter, und dass ich frei und offen zu euch rede und jetzt Christus an mir, an meinem Leib verherrlicht werde. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist also, was Paulus hier sagt. Also, er lebt für Jesus, stirbt für Jesus, hungert für Jesus, durstet für Jesus. Ja, nimmt Anfechtungen, Arbeit und alles so um Jesu Willen auf sich, den ganzen Stress. Er sagt also schlaflose Nächte und beten und fasten, wenn du den zweiten Korintherbrief liest. Vater, ich danke dir für einen Mann wie Paulus. Wir haben jetzt diese Tage Maria betrachtet. Und jetzt möchten wir Paulus anschauen, einen Diener Gottes, der gedient hat in guten und schlechten Tagen, der dir vertraut hat, der dich an seinem Körper verherrlicht hat, in den Banden, in Ketten, in Gefängnissen, in Leiden, in Anfechtungen verherrlicht hat. Herr, und wir fragen uns auch heute Morgen, wie kann ich Jesus am allerbesten verherrlichen und am besten groß machen mit meinem Leben? Segne auch jetzt dieses Wort ganz besonders. Amen. Wir Menschen sind zur Verherrlichung Gottes geschaffen. Jeder Einzelne auf seinen Platz, auf seine Art. Unser ganzes Leben soll Gott ehren. Das ist also die Sache. Und ich habe auch diese Woche eine Botschaft von Gott bekommen. Gott betet man nicht an mit Klavier, Gitarre oder Mandoline oder Banjo oder Akkordeon. Man betet Gott mit Messer an. So, das erste Wort, wo Anbetung in der Bibel vorkommt, ist beim Abraham, wo er seinen Sohn Isaac opfert. Gott wird mit Anbetung, mit Messer angebetet. Wenn du bereit bist, zu opfern, zu geben, dein Liebstes herzugeben. Also, das ist die Anbetung Gottes. Hätte Abraham das nicht getan, wir hätten heute nicht das jüdische Volk, wir hätten heute nicht Israel gehabt, wir hätten heute nicht das Wort Gottes in dieser Art und Weise gehabt, wir hätten vielleicht schon was gehabt, aber wir hätten was anderes gehabt. Aber Gott hat seinen Weg verfolgt und Gott hat Abraham gesegnet, weil er gehorsam war und Gott mit dem Messer angebetet hat. Was das auch immer ist. Und wir beten Gott auch an und verherrlichen Gott ab, auch indem wir uns beschneiden, indem wir uns begrenzen. Indem wir unsere Zunge beschneiden, unsere langen Finger beschneiden, dass wir alles haben wollen, oder was weiß ich, unser Begehren, unsere Sehnsüchte beschneiden und verzichten um Jesu Willen. Nicht alles bekommen ist eine Gnade und ein Segen, sondern das Verzichten ist noch viel größerer Segen und kommt bei Gott besser an. So, Anbetung ist eine Herzenshaltung und Herzensstellung. Anbetung findet im Alltag statt. An meinem Leibe verherrliche ich Jesus, sagt Paulus. Anbetung ist mehr als nur singen und beten. Anbetung ist eigentlich Gehorsam. Und Gott wird verherrlicht durch Gehorsam. Und er sagt, ich will nicht die Opfer haben, hat er einmal zu den Juden gesagt. Ich will nicht eure Geplärr haben. Zerreißt nicht eure Kleider, zerreißt eure Herzen. Gott will Gehorsam haben. Nicht warum wir das tun und so weiter, sondern dass wir es tun. Und dann einfach unter Beweis stellen, ja, ich glaube, ein guter Baum ist noch lange nicht gut, weil er keine faulen Früchte bringt. Nein, ein guter Baum ist, der bringt auch mal faule Früchte und auch noch viele gute Früchte. Also, dass sich viele Leute sagen, ja, ich will nur was das Richtige tun, erst wenn ich perfekt bin, werde ich Gott dienen. Wenn ich alles kann und alles ausstudiert habe und die Bibel 10-mal durchgelesen habe und die Bibelschule abgeschlossen habe, dann fange ich an, Gott zu dienen. Nein, du solltest Gott da anfangen zu dienen, da wo du stehst. Wenn ich gewartet hätte, bis ich fertig wäre mit allem Wissen, ich bin heute noch nicht fertig mit meinem Wissen und Ausbildung und Training im Herrn, so dann hätte ich Gott nie gedient. Und die meisten Leute warten, bis sie vollkommen sind. Gott sagt, komm, fang jetzt da an, wo du stehst. Das, was dir vor die Hände kommt, das tu. Jesus hat sich erniedrigt. Er kam auch in eine Welt, die war eiskalt. Wir haben gehört in diesem Gedicht, keiner wollte ihn haben. Aber er kam. Er tat Gottes Willen. Und zwar Schritt für Schritt hat sich erniedrigt. Und damit er, weil er sich erniedrigt hat, hat er Gott verherrlicht. Wir verherrlichen Gott. Also wie verherrlicht man Jesus? Wir verherrlichen Gott, indem wir uns demütigen, indem wir uns erniedrigen, indem wir uns zurücknehmen, indem wir sagen, naja, lass die machen. Indem man sich selbst nicht wichtig nimmt. Der Herr Jesus hat sich nicht wichtig genommen. Ich muss vorstellen, der Schöpfer aller Dinge, durch ihn ist alles und für ihn ist alles und. Und der liegt in der Wiege und strampelt sich. Und kackt und pinkelt. Das ist der Sohn Gottes in aller Liebe. Er ist Mensch geworden an Gebärden, der die gleichen Probleme gehabt, die du und ich gehabt haben, als wir Babys waren. Geschrien, Mama, mein Milch. Das war Jesus in aller Liebe. Ich will nicht Jesus als supergeistlichen darstellen, so wie der Mohammedan im Koran, dass er wie ein Erwachsener antwortet und wie ein Erwachsener sich benimmt, wie ein Heiliger benimmt. Er wurde an Gebärden gleich wie wir erfunden. Und er hat erlaubt, dass die Sterne da ihre Kreise ziehen, dass die Schöpfung, die Zellen sich vermehren und was und. Hat sich gar nicht gestört um diese Welt. Hat sich nicht so wichtig genommen. 30 Jahre lang hat er überhaupt nichts da fürs Reich Gottes übrig groß gehabt. Er hat beim seinem Vater Josef gedient, Häuschen gebaut und gesägt, gehammert und gehackt. Das war Jesus, hat sich nicht wichtig genommen. Und wir verherrlichen Gott, indem wir Gott dienen und uns nicht wichtig nehmen. An mir, an unserem Wesen soll die Welt genesen. Nur Verrückte können so reden. Nur Hochstapler und Wahnsinnige. Jesus war demütig und was er tat, hat er von ganzem Herzen und tat ganz. Anbetung ist also, dass man sich vor Gott demütigt, sich nicht wichtig nimmt, nur ihn wichtig nimmt. So wie dieser Johannes, ich bin nicht mal wert, dir die Schuhriemen aufzumachen. Ich müsse von dir getauft werden. Anbetung Gottes ist, dass man auf Jesus zugeht, auf Gott zugeht und Gott verherrlicht und auf Gott hört und nonstop dem Herrn dient und nicht nur bei Gelegenheiten und wenn es einem günstig ist und er gerade das Gefühl hat, jetzt sollte ich Gott mal dienen, jetzt ist Feiertag. Jetzt ist Weihnachten. Eigentlich, wir sollen das ganze Jahr Weihnachten haben, das ganze Jahr Ostern haben, das ganze Jahr Pfingsten haben, das ganze Jahr Sonntag haben, das ganze Jahr über Geburtstag haben, das ganze Jahr über Sieges- und Festtage haben, das ganze Jahr. Paulus sagt, wie sehnlich warte ich und hoffe ich, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde hier, sondern dass ich frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib, frei und offen, unscharniert. Nicht, dass man sich krampfhaft anstrengt. Jetzt muss ich wieder beten. Nein, wir müssen lernen, mit Gott zu leben, Tag und Nacht. Weißt du, wenn ich zu Bette lege, denke ich an dich, wenn ich wieder aufstehe, bin ich wieder bei dir, Gott. Ich bin immer mit dir verbunden. Man verherrlicht Gott. Wenn man Gott sein Recht in seinem Leben gibt und sagt, ja Herr, du komm zu deinem Recht. Und wenn, selbst wenn du durch Tiefe mich führst, ich bin bereit, auch hier in Nazareth Holz zu hacken oder Holz auf die Schulter zu tragen. Gott wird durch Taten verherrlicht, meine Lieben. Nicht durch Worte, nicht durch Gebete und nicht durch Gesänge. Gott wird durch Taten verherrlicht. Alles andere kannst du sparen. Lieber du singst weniger und du betest weniger und sprichst weniger und du tust mehr. Gott wird durch Taten verherrlicht und diesen Beweis trete ich an. Nicht durch Lippenbekenntnis. Gott sucht wahre Anbeter. Nicht in Jerusalem und nicht in Galazim, Samaria und Jerusalem, so dort auf den Brunnen da. Anbetung geschieht also, wenn wir Gott anbeten mit unseren Werken. Was nützt es, du hast Glauben und wo sind deine Werke? Was tust du? Was passiert? Psalm 95, Vers 6, da heißt es, kommt, lasst uns anbeten. Und jetzt komme ich, was die alten Kirchen haben keine Sitzplätze gehabt. Da heißt es, kommt und lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn. Das ist Anbetung mit dem Körper. Gott wird mit dem Körper angebetet und nicht mit der Stimme. Hier ist, lasst uns anbeten, knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herz nicht. Das ist alles körperlich. Also Gott wird mit dem Körper angebetet. Niederfallen. Dann bist du das letzte Mal vor Gott niedergefallen. Vielleicht kannst du dich gar nicht mehr erinnern. Wir werden gerecht, allein durch den Glauben. Also das ist die eine Sache. Gerecht wirst du allein durch den Glauben. Aber Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Im Jakobus haben wir das gehabt. Was nützt uns unser guter Glaube, wenn es keine Resultate bringt? Ja, ich glaube. Vergiss, der Teufel glaubt auch. Und er glaubt besser, wie wir alle zusammen. Was nützt der Glaube, wenn es keine Frucht bringt? Wenn nichts passiert? Wenn wir nicht wachsen? Wenn wir nicht vorwärts gehen? Und im Gegenteil, vielleicht noch mehr rückwärts gehen wie vorwärts? Das ist der Glaube dann nachher. Weißt du, dann hat angefangen im Geist und hört im Fleisch nachher auf. Weißt du, auch wenn nur wenig Frucht ist, aber lieber wenig Frucht als gar keine Frucht. Was nützt einem der Glaube, diese Worte, die Sprüche und so weiter? Maria hat Jesus durch ihren Körper verherrlicht. Und mir geschehe, wie du gesagt hast. Also wie wird Jesus verherrlicht? Hätten wir Maria nicht, die Gott zugestimmt hätte. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich stelle meinen Bauch dir, Herr, lieber Gott, zur Verfügung. Maria hat ihren Bauch Jesus zur Verfügung gestellt. Würdest du das machen, zur Ehre Gottes? Dein Körper? Würdest du um Jesu willen verzichten? Maria hat viel verzichtet, auf vieles verzichtet. Sie musste durch Schande gehen, sie dachte, jetzt werde ich verlassen, sie musste eventuell durch Enttäuschung gehen. Sie hat alles in Kauf genommen, um Jesu willen. Manche Leute, die denken, es gibt billige Gnade. So, glaub an den Herrn Jesus, es wird alles gut werden. Im Gegenteil, da wird alles schlecht. In dem Moment, wo Maria anfing zu glauben, ging alles gegen sie. Da hat sie plötzlich Gegenwind gehabt von allen Richtungen. Sie hat Jesus ausgetragen. Sie hat ihren Körper Jesus zur Verfügung gestellt. Die Welt ist verlogen. Gott betet man im Geist und in der Wahrheit an. Mit seinem Leben. Man unterschreibt es mit seinem Leben. Am 26. März 2010, einer der besten Journalisten der Vereinigten Staaten hat seinen Dienst quittiert und hat gesagt, ich kann nicht mehr weiter Journalist sein und hierfür die Regierung und die englischen großen, amerikanischen großen Zeitungen berichten. Er sagte, die Wahrheit ist gefallen und hat die Freiheit nicht angenommen. Die Wahrheit ist gefallen und die Welt hat die Freiheit, die eigentlich wir hätten, Demokratie und all das, nicht kapiert, nicht begriffen. Es war Paul Craig Roberts, 71 Jahre alt. Und nach einer der besten Journalisten dieser Welt hat einfach seinen Dienst quittiert und behauptet, Amerika lebt nur noch von Propaganda, die ganze Welt ist nur noch Propaganda und verlogen von vorn bis hinten. Und er sagt, ich mache da nicht mehr mit. Gott verherrlicht man auch, indem man bestimmte Sachen, wo man weiß, die sind falsch, nicht mehr mitmacht. Nicht mehr mitgeht. Nicht mehr mitredet. Und er sagt, Amerika schätzt die Wahrheit nicht mehr. Oder die wenigsten haben nur noch Zugang zur Wahrheit. Und wenn ich ehrlich bin, die Welt hat gar keine Ahnung mehr. Da wird was vorgespielt, Theater. Das, was du hören solltest, hörst nicht. Und was du nicht hören sollst, das hörst. Und das ist alles nur Lug und Trug. Wer heute die Wahrheit sagt und verkündigt, der ist gleich Anti-Amerikaner, Rassist oder Antidemokrat oder Antisemit oder glaubt eine Verschwörungstheorie. Wer nur die Wahrheit sagt, du bist gleich out. Also, Gott verherrlicht man, indem zu seinem Standpunkt steht, man seine Erkenntnisse steht, zu seiner Einstellung steht und sagt, ja, ich glaube das und ich verzichte lieber auf Einkommen und ich esse lieber Wasser und Brot. Die meisten Menschen können mit der Wahrheit oft nichts anzufangen, weil die Wahrheit sehr nackt ist und unangenehm. Wer hört heute eigentlich die Wahrheit? Wir sollen Jesus an unserem Leib verherrlichen. Paulus hat große Probleme gehabt. Er hätte nur gesagt, ja, Moses, 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 Moses. Hätte nicht von Jesus geredet, der wäre ein prima Mann gewesen. Der wäre Oberrabbiner geworden. Aber weil er Jesus verkündigt hat, wollen sie ihn lynchen und steinigen und umbringen und verfolgen ihn auf Schritt und Tritt. Und die Wahrheit ist eine gekaufte Wahrheit. Ich denke nur an die Kriegsknechte. Da haben die Juden denen Geld gegeben und er sagt, man hat ihn gestohlen. Als wir schliefen, kamen seine Knechte, seine Jünger und haben ihn entführt. Und so weiter. Und seitdem wird die Wahrheit mehr oder weniger gekauft. Wir haben heutzutage nicht mehr die Wahrheit. Und Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. So, man verherrlicht Jesus nicht, wenn man Menschen verherrlicht. Man verherrlicht Jesus nicht, wenn man Systeme, Politiker oder Religion oder irgendwelche menschliche Errungenschaften verherrlicht. Weißt du, wir verherrlichen Gott nicht, wenn wir nach jedem Lied und nach jedem Vortrag gleich in die Hände klatschen und applaudieren und Menschen Ehre geben. Wir sollten vielmehr Gott die Ehre geben. In allem, was wir tun. Und so weiter. Und nicht applaudieren. Wunderbar, wunderbar. Manchmal lässt und Gott erlaubt, dass du Patzer machst, damit niemand mehr applaudiert dir. Ja. Damit wir so voller Fehler und so viele Mängel sind und so, sagen wir also, was mutet er uns dazu? Weißt du, wir sollen Gott Recht geben und Gott soll sein Lob bekommen. Ich habe euch letztes Mal die Geschichte erzählt von diesem Sänger, von dem Kantor. Da war ein Vorsänger in einer Gemeinde und so weiter und die Gemeinde war nicht zufrieden. Und dann haben sie einen neuen Kantor geholt, einen Profi und dann kommt ein Engel in der Sakristei nachher zum Pfarrer und sagt, ja, wann singt ihr denn endlich? Ihr habt ja noch gar nicht gesungen. Hast du nicht gehört? Bist du zu spät gekommen und wir haben den besten Sänger aller Zeiten. Aber dann sagt der Engel, also ich habe den gar nicht gehört. Ich habe immer auf den gewartet, der letzten Sonntag da bei euch gesungen hat. Der hat zwar ein bisschen Fehler gemacht und lag daneben, aber der hat von Herzen gesungen. Und worauf Gott achtet, dass wir ihn anbeten von Herzen. Wir sollen Gott von Herzen anbeten. Da ist auch wieder der Körper gefragt, mein Herz, meine innere Motive, meine innere Verfassung. Der Teufel ist, der immer Anbetung fordert und der versucht immer die Anbetung so umzulenken, umzusteuern. Bet mich an, hat er gesagt. Und was hat er von Jesus gefragt? Er hat nicht gefragt, sprich jetzt das Vaterunser oder irgendwas anders oder gegrüßt seist du Satan. Nein, er hat nur gesagt, fall nieder und bet mich an. Das ist es. Der Teufel hat eine körperliche Handlung erwartet. Beug dich nieder, geh auf die Knie, bet mich an. Du brauchst mich gar nicht anbeten, du musst dich nur verbeugen. Und Geschwister, Anbetung passiert immer dann, wo wir uns unsere Knie beugen, vor wem wir uns Nacken einziehen, Kopf einziehen. Weißt du, vor wem wir uns einschüchtern lassen, erschrecken lassen. Bet mich an und fall nieder und bet mich an. Leg dich hin und steh wieder auf, dann hast du seine Arbeit getan. In der Verfolgungszeit der ersten Christenheit, da musste man nur sich vor dem Standbild des Kaisers verbeugen und man hat den Kaiser angebetet, aber man ist in der Christenheit vom Glauben abgefallen. Und sie sieht ganz schnell, deine körperliche Haltung, deine körperliche Einstellung, verbeug dich nur. John Knox, ein Erweckungsprediger in Schottland, der war ein bisschen ungehobelter, derber Mensch. Menschen, die voll Heiligen Geistes sind, sind manchmal derbe, komisch und ungehobelt. Und der vor der Queen hat er nicht den Hut abgenommen, der hat alle per Du angeredet, auch die Königin und so weiter, hat immer allen Leuten die Wahrheit gesagt. Respektlos würden wir sagen. Aber was ist die Queen? Was ist der König? Oder die Königin? Oder irgendwelche Majestät, der Papst? Sind Menschen, die sterben müssen. Das war so seine Einstellung. Anbetung hat etwas mit Körperhaltung zu tun. Dass wir vor dem Herrn stehen, dass wenn es um Gott geht, der Name Gottes erwähnt wird, dass man sofort aufsteht. Ich kenne solche Gottesdienste. Sobald du Jesus nennst, stehen sie alle auf. Weil der ist König aller Könige. Wenn dieser Name fällt, steht man auf vor dem Herrn. Da bleibt man nicht hocken. Es ist ja der Herr. Er ist würdig zu nehmen Lob, Dank und Preis und Ehre. So, Anbetung. Weißt du, wir erleben so viel Show, so viel Hokuspokus, so viel Theater, so viel Skandale und wir glauben, das ist es. Nein, die Welt wird verführt und die Welt wird belogen und betrogen. Ich werde es nie vergessen. Ich bin mit meinem Vater immer wieder mal nach Memel zum Markt gefahren und ich war gerne auf dem Markt. Auf dem Markt, weißt du, wenn du aus dem Dorf kommst, dann siehst du endlich mal Leute und auch andere Leute. Und es war so interessant auf dem Markt, also zu beobachten, da gab's Schlägereien, da haben zwei so sich geschlagen und geprügelt und geschimpft und so weiter. Und dann standen die Leute und alle gegafft und geguckt und meistens die Taschen hinten gehalten, die Frauen, die Einkaufstaschen. Und da gingen die Räuber ringsherum und haben die Henkel abgeschnitten und die haben die Taschen in der Hand gehalten und die gegafft. Oh! Und dann nachher, als sie zu sich kamen, als die Räuber weg waren, haben sie nur noch Henkel in der Hand gehabt. Und Geld war weg, oder die Ware war weg, oder das, was in der Tasche war, weg. Taschendiebe. Weißt du, der Teufel versucht, Spektakel zu veranstalten, da gaffst du, da bist erstarrt. Und er bestiehlt die Menschen. Er bestiehlt die Menschen. Und er geht rum, wie ein brüllender Löwe, und sucht, wer er verschlingen kann. Da wird immer so Theater gemacht. Leute, haltet euch nicht am Theater auf. Also ich meine, so ein Zirkus, so Schlägerei. Und wenn sich zwei raufen und schimpfen und fluchen und so weiter. Die haben sich in die Haare gezogen. Also ich kenne manche Bilder, ich könnte euch manche Bilder erzählen. Da schüttelt der eine und der, bitte helft doch einem und so weiter. Und dann versuchen sie noch jemand einzuspringen. Und dann wird es noch schlimmer. Und die Leute gucken noch blöder. Und dann werden sie ausgeraubt. Taschendiebe. Man wird bestohlen, nachher hat man nur noch die Henkel in der Hand. Ja, was ist das? Meine Tasche ist weg! Ich kann noch so manches Weiblein da sehen, wie die da so schreit. Meine Tasche, mein Geld ist weg! Skandale, Gerüchte, Geschwätze sind ein Trick Satans. Und Hochkonjunktur für Taschendiebe und manche bezahlen das sehr teuer unter Umständen. Jesus sagt, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Also wir, und dienen ist auch eine Tat, man muss was tun. Da muss man nicht studieren, nein, was tun. Wie verherrlicht man Jesus bzw. Gott oder die Gottheit? Alles Geistliche und Geistige drängt nach Gestalt, will Gestalt annehmen. Irgendeine Art und Weise, denn Gott ist unsichtbar und will sichtbar werden in unserem Leben. Das, was du glaubst, muss Realität werden, deine Ideen müssen verwirklicht werden. Darum wird auch Gott im Geist aufgenommen und dann in Praxis umgesetzt und verwirklicht. Der unsichtbare Gott, der zwar sich unsichtbar nennt, will sichtbar werden, will in meinem Alltag sehen, dass ich ihm dankbar bin, dass ich ihn lobe und preise, zufrieden bin. Mein Gott ist mein Versorger. Darum soll der Mensch auch teilhaftig werden der göttlichen Natur. Der Mensch soll der göttlichen Natur teilhaftig werden. Deshalb bekommt Jesus einen Körper. Der hätte auch auf diese Welt kommen können als Geist. Ich habe in Süddeutschland einen Bruder gehabt und ich habe euch gestern nur kurz angekündigt, der hat mehrere Gemeinden gehabt und er war nicht sicher, ob die Gemeinde, zu der er jetzt kommt, zu der ich auch dazugehöre, entrückt wird. Denn er glaubte, die Gemeinde wird entrückt. Gemeinden werden nicht entrückt. Einzelne Personen aus der Gemeinde werden entrückt. Aber der glaubte, die Gemeinde wird entrückt. Und er wollte in der Gemeinde dabei sein, die entrückt wird. Da waren dann mehrere Gemeinden dabei. Und ich treffe ihn zufällig, weil er nicht in meiner Gemeinde an dem Sonntag war, wo er sonst regelmäßig kommt, habe ich gesagt, ja Bruder, wo warst du letzten Sonntag? Ja, ich war im Geist bei euch. Und mir ist wie so etwas ausgerutscht. Ich sage, lieber Bruder, wenn du das nächste Mal bei uns kommst, sagst deinem Geist einen schönen Gruß, er soll auch den Körper mitnehmen. Heute Morgen, ich wusste nicht, soll ich die Geschichte erzählen oder nicht, aber heute Morgen rief eine Schwester an, Bruder Matthäus, ich kann nicht kommen. Oder Pastor Matthäus kommt ab und zu mal nur zum Gottesdienst. Ich kann heute nicht kommen, aber im Geist werde ich bei Ihnen sein. Es geistert manchmal nur. Weißt du, die Leute sind immer im Geist. Mit Geister kann ich nichts anfangen. Nachts um 12 Uhr ist Geisterstunde. Aber im Geist bin ich bei euch. Und wo ist der Körper? Weißt du, hier könnten 1000 Leute sein im Geist, aber damit kann ich nichts anfangen. Der Körper ist ausschlaggebend. Weißt du, der blinde Bartimäus hat kapiert, hat gesehen, da gehen so viele Leute vorbei, nicht Geister, so viele Leute gehen da vorbei. Wo tippeln die alle hin? Jesus kommt. Und dann schrie, Herr, erbarme dich unser. Der Körper ist wichtiger für deine Erlösung, als du glaubst. Denn unser sterblicher Leib ist erlöst worden und soll erlöst werden. Und wir sollen unser Leib begeben Gott als ein lebendiger Opfer. So, im Geist bin ich bei Ihnen, Pastor. Gute Nacht. Verzichte ich auf die Geister. Hab nichts von den Geistern. Die Geister geben Ihnen kein Cent, gar nichts. Nein, ich lästere, weil die Leute sind so dumm und kapieren es nicht, weil mit Geister kann man hier in dieser Welt nichts anfangen. Eins und eins ist zwei, wir sind Realisten. Gott wollte nicht nur geglaubt werden und nicht nur Geist sein. Er wollte nicht nur in den Köpfen der Leute spuken da und irgendwie geistern bei den Philosophen und Theologen und Psychologen. Nein, die dann Gott zu Tode diskutieren und jetzt haben sie Gott zu Tode diskutiert mit lauter Geister. Die Esoteriker, die wollen nur Geist. Die sind auch nur im Geist. Nein, ich will den Körper haben. Was zum Anfassen. Und Gott hat sandte seinen Sohn, dass man greifen kann, dass man anfassen kann, dass man mit ihm zusammen leben kann, Höhen und Tiefen durchmachen kann. Die Menschwerdung Jesu ist die Vollendung Gottes. Jetzt halte ich fest. Ich möchte auch ein bisschen theologisch begründen. Die Menschwerdung Jesu ist die Vollendung Gottes. Gott war ein halber Gott, bis Jesus auf diese Welt kam. Erst durch Jesus ist Gott Gott geworden. Sonst war er nur Geist. Vorher geschah der Wille Gottes nur im Himmel, aber jetzt geschieht der Wille Gottes auch auf Erden, durch Jesus Christus. Gott ist ein ganzer Gott geworden, erst durch die Menschwerdung. Und Gott wird Gott in unserem Leben Gott, wenn er Mensch geworden ist. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wer nicht glaubt, dass er im Fleisch gekommen ist, der ist ein Antichrist, heißt es in der Bibel, schreibt Johannes. Wer nicht glaubt, wer das verleugnet, Gott ist Geist, der ist auf dem Holzweg. Also die Menschwerdung Jesu war kein Unfall. Das werde ich nachher Mittwoch darüber weitersprechen. Nicht irgendeine Verlegenheit Gottes. Nein, das war die Krönung des Herrn. Das war die Krönung Gottes selbst. Hebräer Kapitel 10, Vers 5. Gott sagt, Schlachtopfer und Brandopfer hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Schlachtopfer, und das habe ich fast nicht gewollt. Einen Leib hat er seinem Sohn sich selbst zubereitet, aber einen Leib hast du mir bereitet. Die Menschwerdung Jesu war das Wunder aller Wunder. Das größte Wunder, größer als die Schöpfung, es werde Licht. Das war das Endziel der Gottesoffenbarung. Und zuletzt hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Gott hat Gestalt angenommen. Gott kam ins Fleisch. Er wurde einer von uns. Und dann sagt Jesus, Johannes 14, Vers 8, wer mich jetzt sieht, der sieht den Vater. Die Urgemeinde pries Gott mit den Worten aus 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15, ich glaube, und das war das Gebet der Urgemeinde. Sie priesen Gott und sie sagten, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen von den Engeln, gepredigt von unter den Nationen, geglaubt von der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Das war das Glaubensbekenntnis der ersten Christen. Groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Wie verherrlicht man Jesus? Wie verherrlicht man Gott? Geoffenbart im Geist, aber aufgenommen im Fleisch. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wie viele ihn aufnahmen? Ist das eine große Gnade, ein Wunder, wenn man Gott aufnehmen kann? In Jesus lebte Gott selbst persönlich hier 35 Jahre auf dieser Erde, wandelte er unter uns, der ganze Himmel war unterwegs. Kolosser 2, Vers 9, die ganze Göttlichkeit war in ihm drin, das ganze Wohlgefallen Gottes, das ist mein lieber Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Weißt du, die Höchstlust aller Wonne und seiner Liebe und so weiter hat sich in Jesus manifestiert, sich auf Jesus reduziert und in diesem Körper. Deshalb wollten die Leute ihn berühren und schon allein eine Berührung brachte Heilung. Und so ist es bis heute. Und jeder, der das nicht einsieht, der das nicht versteht und so weiter, den kann man Gott nicht erklären. Gott muss in uns Realität werden. Deine Krippe muss eine Stätte Gottes sein, der Offenbarung Gottes sein. Und so ist jeder, der heute Gott begegnet, Gott annimmt, ein Christ. Und jeder, der das ablehnt, ein Antichrist. Jeder, der heute Jesus in sich ablehnt und sagt, nein, er ist im Geist. So wie diese Schwester, Pastor, ich bin heute Morgen im Geist bei euch. Siehst du die Schwester? Siehst du, wo die sitzt? Ich sehe nicht, wo die sitzt. Irgendwo kriecht sie da vielleicht liegt sie auf dem Boden. Im Geist. Aber ich sehe dich und ich sehe den Einzelnen, der hierher gekommen ist, der gewagt hat und sagt, ich gehe trotzdem und ich komme trotzdem. Und diese Person ist Seele, Geist und Leib. Leibhaftig hier bei uns. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott die Welt mit sich selbst versöhnte. Ohne der Fleischwerdung Jesu wäre das nicht möglich gewesen. Es gäbe keine Erlösung. Wenn Jesus nicht ins Fleisch gekommen wäre, wären wir nie und nimmer erlöst worden. Deshalb ist es so wichtig, dass er ins Fleisch gekommen ist. Und du kannst nie in den Himmel kommen, es sei denn, Jesus nimmt Gestalt in dir und mir. So, das Kreuz ist der Ort nicht nur des Märtyriums, dass er da gelitten hat. Nein, hier hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 bis 21. Gott versöhnte die Welt in Christus. Gott versöhnte die Welt in Christus und ausschließlich in dem Körper, als er ausrief, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ohne den Kreuzestod hätte es keine Auferstehung gegeben. Lass uns da gar nichts vormachen. Und es wäre gar nicht weitergegangen mit uns, mit der Menschheit. Die Menschwerdung Jesu war ein Teil der Gottheit, auch sein Tod, nicht nur das Werden. Deshalb, ich danke dir für das schöne Gedicht. Man hat nicht nur die Krippe besungen. In Weihnachten besingt man nicht die Krippe. Weihnachten gehört das Kreuz dazu. Jesus kam, um zu sterben. Die Fleischwerdung, der Kreuzestod und die Auferstehung, das sind die drei Grundpfeiler der Heilsgeschichte. Und als Folge dieser drei Geschehnisse und Ereignisse, sind Großereignisse, dann kommen die nächsten großen Ereignisse, Himmelfahrt, dann, dass Jesus in der Herrlichkeit aufgenommen wird zum, beim Vater und dass er wiederkommt. Ohne am Kreuz, ohne dem Sterben, wer würde Jesus nie und nimmer kommen? Können wir lange träumen. Der Sohn Gottes ist da und jetzt können wir jauchzen. Christ ist geboren, unser Retter. Christ ist geboren, er wurde Mensch, lebte wie ein Mensch, wurde an Gebären wie ein Mensch erfunden. Und ohne der Auferstehung hätten wir keinen lebendigen Heiland. Aber vorher war die Kreuzigung, vorher war Bethlehem, die Erniedrigung. Ohne der Kreuzigung hätten wir keine Gemeinde, hätten wir keine Bibel, keine Offenbarung, keine Hoffnung, keine Seligkeit, keinen Heiligen Geist. Denn es ist gut, dass ich hingehe, sagt Jesus. Denn wenn ich nicht hingehe, kann der Tröster, der Heilige Geist nicht kommen. Und so verherrlichen wir Jesus, Gott Vater und Gott Heiligen Geist und Jesus den Sohn, die ganze Gottheit, indem wir in unserem Körper jetzt Gott verkörpern. Luther sagte, wir sollen Christus in Kleinformat werden. So was Jesus alles in sich hatte, das sollst du und ich auch in dir haben. Christus in Kleinformat. Gott sucht also sichtbare Gemeinschaft. Er will nicht nur im Geist bei uns sein. Leute, hört auf mit der Geisterstunde. Gott will nicht im Geist sein. Ja, im Geist bin ich bei Ihnen. Also, der Zufall war es, dass die Frau mich heute Morgen anruft. Oder Gott wollte das noch unterstreichen, sagt es Ihnen ganz eindeutig, dass du darauf pfeifst, wenn die im Geist da sind. Die sollen in Wirklichkeit da sein. Aber manchmal denke ich jetzt, auf der Herfahrt habe ich gedacht, weißt du, manchmal sind die Leute im Geist da, manchmal fragen wir uns, warum sind wir so blockiert? Warum haben wir, wie wir gestern mal in der Worte Ermutigung gehört haben, so eine Glocke vor uns? Warum sind wir uns da so eine Glocke? Weil viele nur im Geist rumspuken und nicht in Wirklichkeit da sind. Das ist, was uns manchmal so entmutigt. Im Geist. Im Geist, da reden sie, im Geist, da machen sie und. Und wir denken, wo kommen unsere ganzen Anfechtungen her? Wir sollen mit den Geistern aufhören und im Fleisch Mensch vollkommen da sein und nicht auf die Geister hören und nicht die Geister akzeptieren. Pfeif auf die Geister. Wir haben den Heiligen Geist in uns, wir haben den Vater in uns und wir haben den Sohn in uns. Und das ist stark genug. Der in euch ist, ist stärker als der in der Welt, als die ganzen Geister. Stärker als die ganzen Geister. So, Jesus steht an der Tür und klopft an. Und so jemand die Tür auftut, auch wieder körperlich, man hört es, sinnlich wahrnehmbar, klopft an und er sagt, wer die Tür aufmacht, dann musst du auch wieder an den Türgriff gehen und Tür aufmachen. Zu dem werden wir einkehren und mit dem werden wir Gemeinschaft haben. Alles körperlich, sinnlich, wahrnehmbar, sichtbar. Der Glaube an Gott ist eine sichtbare Sache, nicht eine unsichtbare Sache, so Geisterstunde. Gott sucht also sichtbare Gemeinschaft mit den Wiedergeborenen, mit seinen Kindern, mit seinen Söhnen und Töchtern. Und dann sagt er, euer Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Nicht euer Kopf, euer Körper, nicht euer Buch, ein Schrank, ein Seft. Nein, euer Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Dein Körper. Gott will nicht mehr haben, er will nur deinen Körper haben. Und das ist die Botschaft, die mich hier bewegt heute Morgen. Gott ist an dir interessiert, an seinem Tempel. Und jetzt komme ich zu ein paar Sachen. Da heißt es in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 und 2. Korinther 6, Vers 16. Da heißt es, wer den Tempel Gottes verderbt, wird Gott verderben. Wer den Tempel verderbt, den Tempel Gottes verderbt, was das alles heißt. Der Tempel, dein Leib ist der Tempel Gottes. Und wer den Leib verderbt, verdirbt, den wird Gott verderben. Den wird Gott strafen. Den wird Gott züchtigen. Also, Gott will in diesem Tempel wohnen. Wir sind eine Behausung Gottes im Geist. Ein heiliger Tempel, Epheser Kapitel 2, Vers 20. Die ganze Gemeinde sollte der Leib des Herrn sein. Er das Haupt und wir die Glieder. Und das ist die Wohnung Gottes. Gott wird durch jeden Einzelnen verherrlicht und Gott wird durch die gesamte Gemeinde verherrlicht. Seine Gemeinde. Durch das Volk Gottes. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Also, wer den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Wer den Tempel Gottes verderbt, da sind also verschiedene Aspekte werden da angesagt und so weiter. Und angedeutet, wer den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Wer seinen Körper nicht achtet, seinen Körper nicht liebt, seinen Körper nicht annimmt, für seinen Körper nicht sorgt, das ist der Tempel. Falsch ernährt, sich falsch verhält und so weiter, der wird mit Gott zu tun bekommen. Und dann dieser Gott in dir wird dich fix und fertig machen, in aller Liebe. In Johannes 14, Vers 23, so hat Gott, der Vater, mit seinem Sohn und so weiter erwählt, bei uns Wohnung zu machen. Gott hat erwählt, bei dir Wohnung zu machen. In deinem Körper will Gott wohnen. Jesus wird an unserem Leibe verherrlicht. Der Heilige Geist wird an unserem Leib verherrlicht. Der Vater wird an unserem Leib, der Schöpfer Gott, wird an unserem Leib verherrlicht. Mein Körper, eine Wohnung Gottes, ein Tempel Gottes. In der Bibel wird immer wieder von Innewohnung gesagt, ich will unter ihnen wohnen, ich will bei ihnen sein, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und alle Lebewesen haben einen Körper. Alle Lebewesen, ob es jetzt nur Kaktus ist oder ein Schmetterling ist, alle Lebewesen haben einen Körper. Du kannst also Leben nicht ohne Körper vorstellen. Und so auch alle Gläubigen an Jesus Christus, alle Wiedergeborenen haben einen Körper, einen Leib. Und unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Alle Körper funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Und das ist ein Austausch. Also Nehmen und Geben, Atmen und Einatmen und Ausatmen, Spannung und Entspannung. Also alle Körper bestehen aus Austausch. Und Geschwister, und genau so ist es so wichtig. Unser Leben, also geistliches Leben, funktioniert durch Austausch. Mit was und womit tauschen wir uns aus? Mit Lügen und Schwindel und Gaunerei und Lug und Trug und Hurerei und Schmutz und Sünde. Das ist ja, was Paulus an die Korinther schreibt. Und immer wieder, er sagt, wer einer Hure anhängt, der wird teilhaftig ihrer Sünden. Und so weiter. Da sind Fakten drin. Ich habe nicht die Zeit dazu. Ich könnte bis morgen früh predigen und dieses Thema beleuchten. Aber da ist etwas dran, mit wem du dich verbindest, dieser Austausch. Durch wen dieser Austausch passiert, das ist, was dich belastet. Du übernimmst etwas von jemand anders, nicht nur seinen Geist, auch seine Gehabe, seine Gewohnheiten, sein Trends. Aber die tote Materie, die lebt nicht. Die tote Materie hat keinen Austausch. Also ob ein Mensch tot ist oder lebendig, merkst du, ob er atmet oder nicht atmet. Oder Puls hat oder nicht. Und so weiter. Also die tote Materie hat keine Bewegung. Und dann sagst du, es ist tot. Steine sind tot und so weiter. Wobei ich nicht damals so sicher wäre. Aber tote Materie ist nicht existent. Und deshalb heißt es in der Bibel, Herr, Tote loben dich nicht. Bei den Toten bist du gar nicht da. Du hast mit den Toten nichts zu tun. Und deshalb sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Da ist ein Austausch da. Kommt ihr mit? Seid ihr noch da? Wer einen Körper berührt, der bekommt Impulse weiter. Und deshalb passiert in der Urgemeinde, dass man Hände aufgelegt hat. Man hat etwas übertragen. Man hat mit Öl gesalbt und dann hat man Gesundheit übertragen oder Amt übertragen, Aufgabe übertragen und so weiter. Es hat alles mit Austausch zu tun. Das geistliche Leben ist Austausch. Deshalb Gottes Anbetung ist, ich nehme von Gott und ich gebe meins an Gott zurück. Und so tauschen wir beide miteinander aus. Und dann nehme ich von dem Bruder, der Schwester, nehme ich was an und ich gebe meinem Bruder, meiner Schwester etwas weiter. So ist ein Austausch. Wir leben vom Austausch. Nicht nur, was ich produziere, was ich denke, was ich für richtig halte. Nein, durch Austausch passiert alles. Wir sind von Gott erkauft. Von Gott erkauft. Und jetzt müssen wir einfach Gott unsere Wohnung zur Verfügung stellen, unser Leben zur Verfügung stellen. Und jetzt müssen wir Gott verwirklichen. Wir sind von Gott erkauft durch Jesus Christus. Wo zwei oder drei eins werden, auch wieder zwei, drei eins werden, da bin ich mitten unter ihnen. Also auch wieder etwas Körperliches. Zwei oder drei nehmen sich an die Hand, fassen sich an der Hand, verschwören sich und sagen, wir beide, wir drei, wir machen das. Und dann ziehen wir mal durch. Und was sie sich vornehmen, kann niemand widerstehen. Und deshalb sagt Jesus, alles, was die zwei oder drei bitten, das wird geschehen. Du allein schaffst es nicht und du wunderst dich, warum du immer pleite gehst. Versuch dich mit Leuten zu verbinden, mit zwei, drei anderen. Und dann in Jesu Namen. Und dann wirst du sehen, was du alles schaffst. Durch diese Verbindung, körperliche Verbindung, nicht nur im Geist dabei sein. Hör auf mit dieser Schwärmerei. Erlösung ist mehr als nur Sündenvergebung. Dass du den Rücken frei hast. Und Gott will mehr als nur dein Leben von Verderben und Tod erretten. Gott will, dass du jetzt als Erlöster weiterlebst. Er hat dich freigekauft als Sklaven, vom Sklavenmarkt. Jetzt sollst du ihm dienen, für ihn leben, für ihn kämpfen, für ihn sterben. Oder sonst noch, was du alles tust. So wie bei Jesus es war. Er ist Mensch geworden, aber damit, mit dem Menschwerden in Bethlehem, hat nicht das Heil ist vollendet worden. Das Heil ist erst vollendet worden auf Golgatha. Dort ist das Heil erst vollendet. Nicht, dass er Mensch geworden ist. Alle werden mal Menschen. Aber Gott hat sich erniedrigt und ging den untersten Weg, den es überhaupt zu gehen ist und ein Mensch gehen kann. Also Erlösung ist mehr als nur eine Sündenvergebung. Gott will, dass wir in ihm bleiben. Erlöst sein ist in Gott bleiben. In Gott bleiben. Deshalb sagt Jesus, bleibet in mir und ich in euch. Dann werdet ihr viel Frucht bringen. Dann kann sich Gott verwirklichen. Weißt du, viele Menschen wundern sich, warum ist mein Leben so fruchtlos? Weißt du, die werden einmal da verpflanzt und dann wieder da umgetopft und dann kommen sie darüber und dann werden sie da wieder vertopft und so werden sie hin und her geschoben und sie werden nichts Rechtes in ihrem Leben. Einmal da umgetopft und einmal dort vertopft und mal ziehen sie mal dort wieder um und dann denken, nein, das war wieder nichts, dann gehen wir wieder dahin und jetzt gehen wir dorthin wieder zurück. Und denken, warum wird aus mir nichts? Versuch eine Pflanze ständig umzutopfen, die wird nie anwachsen, die wird nie Frucht bringen. Und dann kannst du lange warten, bis sie mal Frucht bringt. Bleibet. Deshalb, der Gerechte ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Der steht. Der steht an seinem Platz. Und selbst wenn er in der Wüste gepflanzt ist, für eine Pflanze ist ja kein Verbrechen, in der Wüste zu existieren. Denk an einen Palmbaum. Ein Palmbaum treibt bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln, bis er ans Grundwasser kommt. Weißt du, wenn du in der Wüste bist, du wirst in die Tiefe gehen und noch mehr in die Tiefe gehen wie sonst woanders. Am Bach musst du nicht in die Tiefe gehen, da bist du ein Flachwurzler. Aber in der Wüste wirst du ein Tiefwurzler. Aber ständig sich verpflanzen, da versetzen und da sein und da nichts Richtiges. Weißt du, wir müssen durchhalten. Durchhalten auf Gedeih und Verderb. Durchhalten in guten und schlechten Tagen. Durchhalten in Krisen und Stürmen. Durchhalten, weißt du, da kommt nicht so wie du das gerne wünschst. Ich habe auch nicht alles erträumt, dass es so und so und so kommt. Aber ich muss das hinnehmen und akzeptieren. Na ja, dann ist es so gekommen. Na und? Aber wir gehen weiter. Wir leben weiter, wir kämpfen weiter. Das Geheimnis der ersten Christen war, sie waren ein Herz und eine Seele. Der Segen Gottes stellt sich ein, wenn man eins ist. Der Segen Gottes passiert, wenn wir mit Gott einverstanden sind. Wenn wir uns an den Herrn halten, einander achten, einander lieben, einander ehren, übereinander Gutes reden. Weißt du, die meisten Leute sündigen nach Strich und Faden. Die reden negativ über sich selbst, die reden negativ über ihre Familie, sie reden negativ über die Gemeinde, sie reden negativ über die Gesellschaft und wundern sich, Mensch, mir geht es aber schlecht. Fang an, Gutes über dich selber zu reden, über deine Familie, über deine Gemeinde, deinen Pastor oder deine Geschwister. Verstehst du? Und dann wirst du im Himmel sein. Und das ist etwas Körperliches, hat was mit Mund zu tun. Du wirst mit deinen Worten selig gesprochen und mit deinen Worten wirst du verdammt. Das ist Körpersprache. Und mit deiner Zunge, Jakobus geht über die Zunge. Die Zunge, so kleines Ding, steuert aber alles. Die meisten Leute denken, da muss was Großes passieren. Nein. Man wundert sich oft, wo der Segen geblieben ist und wo der ausgeblieben ist, weil man nicht dieses kleine Ding in Zaum gehalten hat. Manche bräuchten also richtig so einen Maulgürtel, weißt du? Oder was hat man? Maulkorb nennt man das bei den Hunden. Maulkorb. Dann passiert wenigstens weniger. Über den geistlichen Rückgang war in der Gemeinde, verstehst du, dort in Urgemeinde war nicht der liebe Petrus schuld. Ja, Petrus, du predigst zu lang. Petrus, du predigst zu konservativ. Petrus, du predigst zu modern. Oder Petrus, du philosophierst. Petrus, du bist ja ungebildet, du hast wenig Ahnung. Das Problem in der Urgemeinde, dass es zurückging, dass die Urgemeinde auseinanderging, war nicht der Petrus und nicht der Apostel und so weiter. Weißt du, wer da schuld waren? Die Schlappmäuler. Die Schlappmäuler. Wir verherrlichen Gott mit unserem Schlappmaul. Oder nicht? So, die haben gesagt, ja, weißt du, die kriegen mehr wie wir. Guck mal, deren Teller ist voll, aber bei uns ist nur halb voll. Und da entstand Zwist und Uneinigkeit und was weiß ich, und hat der Teufel triumphiert. Der Teufel triumphiert in christlichen Kreisen, Gemeinden, Familien und wo auch immer, nur über Geschwätz. Fang an, gut zu reden, was wohllautet, was Positives, was erbaut, was jemand ermutigt, was jemand nach vorne bringt, was jemand Kraft gibt. Was jemand motiviert. Fang an, über diese positiven Sachen zu reden. Nicht Petrus sondern das Gequatsche der Leute, die zu lange Zunge, die entzündete Zunge der Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Das war Schuld am Niedergang der Gemeinde. Gott betrübt man oder verherrlicht man mit der Zunge. Nicht mit den Lippen, mit der Zunge. Du kannst Lippen bewegen, aber die Lippen sind noch nicht alles. Die Zunge, das, was aus dem Herzen kommt, die Zunge ist mit dem Herzen verwachsen. Das ist biologisch nachweisbar. So dass die Zunge kommt aus dem Herzen. Die letzten Wurzeln der Zunge, die sind im Herzen. Das, was aus dem Herzen rauskommt, ist das, was den Menschen verunreinigt oder reinigt. So, wenn die Zunge das eine kann, kann sie auch das andere. Man wird mit seinen Worten selig gesprochen oder man wird durch seine Worte verdammt. Tod und Leben liegt auf der Zunge. Das ist ein biblisches Wort. Also man baut sich auf oder man zerstört sich durch das Mundwerk. Und sie konnten die Sache nicht mehr weiter ausführen in Babel, weil ihre Sprache verwirrt war. Sie haben einander nicht mehr verstanden. Sie haben geredet, aber nebeneinander geredet. Also Fortschritt und Rückschritt ist am Mund gebunden. Über Erfolg oder Niederlage entscheidet man immer mit der Zunge, liest Jakobus. So ein kleines Ding steuert aber riesige Schiffe. Nicht Gott und der Teufel entscheidet über Sieg und Niederlage in deinem Leben. Bitte lass doch den Teufel in Ruhe, der will auch mal schlafen. Deine Zunge ist schuld. Deine Zunge ist schuld an Krankheit und Gesundheit. Oder unschuldig. Die Zunge. Allein die Zunge lenkt es, das Schiff. In welche Richtung es geht, zu wem es geht, auf wen es zugeht, welches Ziel es verfolgt. Wenn du deinen Mund nicht aufmachst, dann sündigst du vielleicht nicht weniger. Wo in der Bibel, nein, das ist nicht die Bibel. Da heißt es, das steht auch in der Bibel. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Weißt du, du musst nicht dem Teufel noch Zündstoff geben. Der brüllt genug, der macht genug Theater, der ärgert genug uns. Gott wird durch unseren Leib verherrlicht und zuerst mal fängt es bei der Zunge an. Bei der Zunge. Unser Körper ist das genialste Bauwerk der Welt überhaupt, besteht aus 100 Billionen Zellen und sie arbeiten alle zusammen, aber die Zunge bestimmt es, mit wem und wo und wie das alles zusammenarbeitet. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Unser Körper sollte die Residenz des Herrn sein. Aus uns muss Gott fließen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe, auch wieder Körper, leider, nicht vom Geist, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Mensch, der wird eine Quelle sein von guten Sachen, Gottes Sachen. Unser Körper ist der Amtssitz und die Regierungszentrale Gottes. Wir stellen Gott uns zur Verfügung und sagen, mach du das, mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr. Gott will durch seinen Geist in uns wohnen. Und wir sind der Tempel. Wisst ihr nicht, ich bin der Tempel? Viele wissen es nicht, haben es nicht begriffen. Weißt du, sie denken immer schlecht über den Körper. Ach, der Körper. Weißt du, das ist so hellenistisches Denken, griechisches, altes griechisches Denken. Der Körper ist schmutzig, der Geist ist an den Körper gebunden und wir müssen uns den Körper entledigen, wir müssen Asketen sein und trainieren den Körper und so weiter. Nein, das mag alles sein, aber der Körper ist gut. Und als Gott den Menschen geschaffen hat und sein Odem einblies, es war gut. Und jetzt sollen wir den Körper genauso lieben, wie unsere Seele lieben, wie wir unseren Geist lieben. Und dir soll es so gehen, deinem Körper soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Also Körper und Seele hängen zusammen, sind eins. Kannst nicht voneinander trennen. Körper ist nur die materialisierte Seite der Seele. Eine Behausung Gottes. Und ist deine Seele gesund? Bist du mit Gott ausgeglichen und ausbalanciert, in Frieden mit Gott, in Harmonie mit Gott? Wird auch dein Körper ein weicher, schmiegsamer, biegsamer, freundlicher, netter Körper sein? Da wirst du weniger Make-up brauchen und Puder und Creme und was sonst noch. Für mich ist Gesundsein mehr als nicht krank zu sein. Gesundheit ist für mich ein bisschen mehr als nicht krank zu sein. Gesundheit ist mehr. Das war keine Krankheit, kein Herzinfarkt und keine Störung, kein Krebs, kein Tumor. Das ist mehr. Gesundheit ist mehr. Wir sollen Gott an unserem Leib verherrlichen. Wir sollen unseren Körper abhärten, wenn es irgendwie geht. Wir sollen aus unserem Körper das Optimale rausholen und unseren Körper im Dienst Gottes stellen. Und ich merke, immer wenn ich Gott diene, sind Kopfschmerzen weg. Immer wenn ich Gott diene, Schweiß weg, ich schwitze nicht mehr, bin ruhig, bin gelassen, bin getrost. Immer wenn man Gott dient, dient Gott einem. Und deshalb, eigentlich sollte unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein. Im Römer 12 steht es, begebet eure Leiber Gott als Gott wohlgefälliges Opfer. Wir sollen unser Leiber begeben. Und was ist, diese Leiber zu begeben? Nicht im Tempel zu stehen und sagen, ich bete dich an, du allmächtiger Gott, sondern die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Witwen und Waisen, denen Essen hinbringen, denen ein nettes Wort sagen, oder, ja, vielleicht braucht sie Kleider oder was sonst was, sie versorgen. Das ist Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Wer verherrlicht Gott mehr? Als John Chain einmal bei uns war, der hat uns angesteckt mit etwas. Wir haben dann für Perm, für die Kinder dort, Waisenkinder in Perm gesammelt, Geld und auch rübergebracht, das Geld. Und er hat erzählt, dass er in ein Waisenhaus kam und da war der Waisenvater, der hat geraucht, eine Zigarette nach der anderen, gequalmt, was das Zeug hielt. Und dann sagt er, und Sie wollen da den Kindern ein Vorbild sein und Sie qualmen wie verrückt. Und dann sagte, wissen Sie, guter Mann, Sie können im Westen, Amerikaner war er, Sie können im Westen sehr gut reden. Aber wissen Sie, der Staat ist zusammengebrochen, die Sowjetunion ist zusammengebrochen und die Waisen sind allein. Sie haben niemand mehr, der für die Waisen da sorgt. Wissen Sie, tagsüber bin ich hier der Chef des Leiters Waisenhaus und nachts gehe ich stehlen. Nachts gehe ich stehlen, damit die Kinder was zu essen haben. Der Staat versorgt sie nicht. Und verstehen Sie mich deshalb, ich bin so nervös, ich kann es nicht, ich muss rauchen. Und dann hat er schon schön dann begriffen. Guck mal, man kann leicht jemanden verurteilen und sagen, ja, der qualmt und qualmt und qualmt und qualmt und qualmt und so weiter und weiß nicht den Hintergrund, dass der Mann nachts stehlen geht, um die Kinder zu versorgen. Nachts stehlen geht. Und tagsüber versucht er dann so gut wie möglich, sogar die Krankenschwester oder die Pflegerin sind entlassen, dann muss er denen den Hintern abputzen, die Kinder, und dann den Speichel abputzen, das waren nicht die gesündesten Kinder im Waisenhaus, also als er dort ankam. Und dann hat er gesagt, Mann, Gott, vergib mir, hat sich sogar bei ihm entschuldigt, er sagt, verzeih mir, dass ich so negativ über dich gedacht habe, und er sagt, ich glaube nicht an Gott. Ich bin ein Atheist, aber ich tue das, was mein Herz mir sagt. Du sollst lieben. Du sollst lieben. Und er ist später Christ geworden. Ich habe auch ihn besucht und ich kenne ihn auch im Waisenhaus dort in Perm. Aber dann hat er, John Chain, hat gesagt, Herr, und ruft seine Frau von Heim an und sagt, du, ich habe etwas erlebt, Gott hat mein Herz verändert. Ich habe gesehen, was hier für ein Elend ist. Und ich habe in meinem Herzen mich entschlossen, ein Mädchen zu adoptieren. Wir haben selber keine Kinder, aber ich möchte da ein Kind adoptieren. Und dann hat er gebetet und wisst ihr, was der Herr für ein Kind ihm gezeigt hat? Ein Mädchen mit einem Kropf. Und dann hat er seiner Frau gesagt, du, ich habe ein Mädchen adoptiert oder mitgenommen, ich werde es mitnehmen, werde alles einleiten, dass es passiert. Ein Mädchen mit einem Kropf. Und ich glaube, dass die bei uns in Amerika nachher operiert werden kann und wiederhergestellt werden kann, Schule besuchen kann und ich werde für dieses Mädchen sorgen. Du siehst, was ein Einzelner anstellen kann, auch wenn er nicht Christ ist und doch christlich lebt. Manche sind nicht Christen und sie leben christlicher als manche sogenannten Christen. Und dann hat er das Mädchen mitgenommen, adoptiert, die Operation gemacht und als ich dort war, war sie unsere Übersetzerin von Englisch ins Russische. Sie hat also dann, der Kropf war weg, hat man nichts mehr gesehen, sie hat dann mittlere Reife noch gemacht oder war dabei gerade zu machen. Also Gott kann Wunder wirken. Die Liebe versetzt Berge. Nicht nur der Glaube, die Liebe versetzt Berge. Und lass uns nicht nur den Glauben sehen. Wo ist der Glaube? Verstehst du, im Kopf irgendwo? Aber die Liebe, die Tat, kann Berge versetzen. So, wir preisen Gott mit unserem Körper, mit unserem Leib und mit allem, was in uns ist. Lobe den Herrn, alles, was in uns ist. Wir sollen Gott loben von ganzer Seele, von ganzen Gemütskräften und alles, was in uns ist. Was ist denn in dir drin alles? Deine Fähigkeiten, dein Körper, dein Wille, dein Verstand, dein Gefühl. Der Teufel versucht, die Menschen zu lähmen, damit sie ja nicht ihre Gaben gebrauchen. Wir werden Gott über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen. Das steht in der Bibel. Das glauben wir. Aber weißt du, wir werden auch über jede Tat und Untat Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hast du es getan? Und warum hast du es getan? Und wie hast du es getan? Wir müssen Gott einmal Rechenschaft abgeben über alles Nütze und Unnütze in unserem Leben. Was war das? Jeden unnützen Schluck und jeden nützlichen Schluck. Wenn du einen Becher kalten Wassers jemand gereicht hast, das wird dir vergolten werden. Die wird nicht vergolten werden, wenn du jetzt da im Geist wieder irgendwo warst. Im Geist war ich am Tag des Herrn. Im Geist war ich in Jerusalem. Weißt du, im Geist kannst du schnell so über die ganze Welt rumspringen, so mit dem Finger auf der Karte. Im Geist. Aber wenn du jemandem einen Becher kalten Wassers gereicht hast, da hast du was Gott getan. Du hast Gott gedient. Oder wenn du einen Gefangenen bekleidet hast, oder wenn du einen Sterbenden beerdigt hast oder zu Grabe getragen hast, einen Toten. Du hast da was Großes getan, weil du irgendjemand gedient hast, mit Händen und Füßen. Und wir müssen Gott Rechenschaft abgeben über jede unnütze Reaktion, jede Aufregung, jede unnütze Stunde, über jedes unnütze Verhalten. Wenn wir das drüber nachdenken, wir müssen Gott Rechenschaft ablegen. Da, wo ich geschlafen habe, zu viel geschlafen habe. Weißt du, 8 Stunden sollst du schlafen, das ist okay, das brauchst du. Aber alles andere ist vom Übel. In aller Liebe. 5. Mose 4, Vers 9, das ist natürlich Tora, Juden und so weiter für Moses. Aber da ist ganz eine interessante Sache. Ich nehme nur diesen Vers, den Teil des Verses raus. 5. Mose 4, Vers 9. Da heißt es, nur hüte dich und hüte deine Seele sehr. Oder behüte deine Seele sehr. Hüte dich und pass auf deine Seele auf. Das ist, was hier da drin steht. Hüte dich. Pass auf, so gut du kannst, pass auf. Und auf deine Seele achte, dass nichts reinkommt. Dass es zwar an dir rankommt. Auf Deutsch würde ich sagen, pass gut auf dich auf. Das ist zwar sehr einfach gesagt, aber sehr schwer getan. Pass gut auf, dass du nicht dich da mit dem abgibst und mit dem abgibst und mit jenen abgibst. Pass gut auf dich und auf deine Seele. Dass du nicht alles schluckst wie ein Staubsauger. Dass du nicht alles glaubst, was man dir erzählt. Dass du auch nicht alles sagst, was du weißt. Pass gut auf deine Seele auf. Hier sagt Gott, du sollst sehr auf dich achten, dass du deinen Körper richtig pflegst und richtig versorgst, aber auch deine Seele. Weißt du, wir tun so viel für das Äußere oft manchmal, aber zu wenig für die Seele wieder. Weißt du, so viele vergiften ihr Körper durch Nikotin und andere Gifte, Medikamente oder etc. durch Alkohol und wundern sich, ja, mir geht's so schlecht. Du sollst dich entgiften mal. In einem gesunden Körper haben die Griechen gesagt, auch, naja, muss ich auch wieder, manchmal haben die Griechen auch recht. Nicht immer, aber manchmal. Und sie haben gesagt, in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Vielleicht hast du diesen Spruch schon mal gehört. In einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Wenn dein Körper gesund ist, wenn du dich fit fühlst, wenn du dich wohlfühlst, wenn du zufrieden bist körperlich, kannst du auch geistlich ganz anders dastehen, kannst ganz anders Gott vertreten, kannst ganz anders Gott repräsentieren. Aber wenn du, mein Gott, warum, oh, die Hexe hat geschossen. Oder was weiß ich was, andere Zipperleins hast. Verstehst du, du kannst nicht vorne stehen, da sagst du, hoffentlich sagt er bald Amen. Verstehst du? Und deshalb, wir sollten viel mehr nicht nur die Symptome verdrängen, das macht die Medizin nämlich, diese Krankheitssymptome verdrängen, wir sollen daran arbeiten, dass wir gesund sind. An Seele, an Geist und am Leib. Also in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Für viele Krankheiten und so weiter kannst du nichts dafür. Wir leben in einer schmutzigen Welt, verdorbenen Welt, da kannst du nichts dafür, das ist mal so. Aber für vieles kannst du und bist verantwortlich, weil du zu viel, entschuldigt, aber in der Bibel steht es, zu viel gefressen und gesoffen hast. Und die meisten schaufeln ihr Grab mit den Zähnen. Da ist noch niemand ist gestorben, weil er zu viel getrunken hat. Die meisten sind gestorben, weil sie zu viel gegessen und gefressen haben. Deshalb, die Bibel sagt sehr klar über Essen und Trinken, aber die Bibel betont, sauft und nicht fressen, frisst und so weiter. Und die Freude, das göttliche Leben, ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Bibel lehrt uns ganz anderen Weg. Essen ist nötig, aber nicht alles. Trinken ist auch nötig. Weißt du, wir sollten so wie ein Bauer auf unser Weinberg oder Garten oder was weiß ich, aufpassen, sorgfältig. Wir sollten auf unsere Seele aufpassen, dass da nichts reinkommt. Moses sagt den Israeliten, sie sollen auf sich selbst und auf ihre Seele aufpassen, dass nichts in ihre Seele hineinkommt. Womit füttern wir? Den Wolf, den wir füttern, dieser Wolf wird siegen, hat der alte Indianer gesagt. Das, was wir füttern. Du musst also sehr sorgfältig aufpassen auf deinen Garten, dass nicht der Feind Unkraut hineinsät. Dass es nicht alles überwuchert. Und wenn du merkst, da kommt jetzt ein Unkraut raus, reiß raus. Dass du dich von diesem Unkraut dann trennst. bevor du total den Überblick verlierst in deinem Leben und dein Leben nichts mehr Brauchbares produziert und nicht mehr, und alles unterdrückt wird. Weißt du, der Teufel versteht uns, dass alles so über uns über den Kopf wächst und wir den Überblick verlieren. Warum? Wir haben zu viel dem Teufel Raum gegeben. Sich mit dem beschäftigt, das muss ich haben und da muss ich auch dort sein und das muss ich auch gesehen haben. Und am Schluss bist du überwuchert. Hast für dich selbst, für deine Seele keine Zeit mehr gehabt. Sobald du nachgibst, irgendwo, egal wo, sobald du nachgibst, geht's mit dir bergab. Und solange du im Geist wandelst, oder sobald du im Geist wandelst, geht's wieder aufwärts mit dir. Ganz einfach. Das ist das Gesetz, das einschaltet oder aufschaltet. Also im Geist wandeln oder nachgeben. Sobald du nachgibst und sagst, einen Tag werde ich meinen Garten nicht gießen oder mein Unkraut nicht jäten, und schon geht's abwärts. Und das Gute gedeiht nicht mehr. Und das Unkraut nimmt überhand, das Negative kommt überhand. Weißt du, du musst nur einmal nicht aufgeräumt haben und schon bist du auf dem Weg, Messe zu werden. Dann steht es nachher, die Waschmaschine ist schon voll und die Wäsche ist voll und kommst nicht mehr durch. Und so ist im Leben pauschal. Solange du das Haus bewohnst, ist alles in Ordnung. Und solange du selbst dein Leben richtig in Hand, im Griff hast und den Heiligen Geist und so weiter, dein Leben kontrolliert, hat das Ungeziefer keinen Platz. Aber im Augenblick da, wo du nachlässt, bisschen faul wirst und lässig wirst, kommt das Ungeziefer, da eine Spinnwebe und da eine Spinnwebe und dort ein Käfer und schon nisten sich die Viecher ein. Und sobald du nicht mehr der Herr im Hause bist, und Geschwister, deshalb ist es so wichtig, dass wir Herr im Hause sind, dass wir das Haus bewohnen und nicht nur sagen, das ist mein Haus, du kannst vieles sagen, das ist mein Leben, mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, aber wir tun nichts dafür. 1. Korinther 3, Vers 16, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Hast du es gehört? Ich lese nochmals. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Willst du von Gott verdorben werden? Dann tu ein paar Dinge, die gegen Gott sind. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche sollt ihr sein. Und Gott hat mir gezeigt, man kann auf der einen Seite Gott anbeten und dann lästig sein und oh, der Herr macht's alles. Nein, Gott hat es uns überlassen, Dinge in Angriff zu nehmen oder nicht. Weißt du, er hat gesagt, du sollst die Hand an den Pflug legen, du sollst was unternehmen. Aber wir denken oft nicht. Weißt du, wir sind so wie dieser Prophetenschüler dort in am Jordan, der haut Holz und haut im Glauben, Herr, du gibst Gnade, du schenkst Gnade und Herr, wir holen Holz für die Hütte da oder für den Propheten Elia. Wir holen Hütte und haut und merkt nicht, dass keine Axt mehr am Stiel. Es gibt solche Doofe. Die nennen sich dann Prophetenschüler. Die hauen und hauen und hauen und da ist das Eisen nicht mehr da. Mein Vater, das Eisen ist mir fort. Du musst wieder das Eisen finden. Weißt du, in der Bibel heißt es, aus dem gleichen Mund kann nicht bitteres und süßes Wasser fließen. So wichtig. Weißt du, das ist alles, das sind alles wir. Das bin ich. Du kannst also nicht auf einmal nur einfach alles nur hineinfropfen und dann reden, wie das Zeug hergibt und so weiter und dann dich gehen lassen, dein Leben nicht in den Griff haben. Weißt du, nicht nimm die Stunden, wie sie kommen. Du kannst auch entscheiden, ob du in dieser Stunde was nimmst oder nicht nimmst. Oder das annimmst oder nicht annimmst. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dann wird Gott verderben. Das ist ein ganz hartes Wort, schweres Wort eigentlich. Weißt du, du kannst nicht Halleluja und in Zungen reden und im nächsten Moment schreien und fluchen, schimpfen und verdammen und kritisieren. Die Bibel sagt, von unserem Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Paulus gibt eine kurze Beschreibung, was das Negative ist, dieses, was von unserem Leib manchmal so gegeben wird. Weißt du, das ist manchmal entsetzlich. Also ich denke, lieber Gott, du musst Gnade haben. Du musst Gnade haben. Wenn ich so 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 11 lese, für was das Gesetz Gottes sagt und Gottes Gesetz verbietet, weißt du, dass man zügellos ist, dass man keine Kontrolle hat. Weißt du, Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und es passiert bei mir. Nicht, dass ich über andere, weißt du, die Leute wollen andere runterputzen, anderen vorschreiben, mach das, wir müssen mehr beten, mehr glauben, mehr Gott lieben, mehr das tun. Aber eigentlich muss ich das alles tun. Das ist meine Sache, meine Arbeit. So, ich muss in Schranken laufen. Und das Gesetz gilt für alle, also für alle Menschen. Und das Gesetz Gottes hier, 1. Timotheus Kapitel 1, ganz nachlesen. Die Apostel und die Urgemeinde, die waren schonungslos. Sie sind gegen Menschen und Wesen und so weiter, die nicht unter Kontrolle vorgegangen sind oder ihr Leben nicht unter Kontrolle haben, die haben sogar vom Abendmahl ausgeschlossen. Und die haben gesagt, warum sind so viele krank und warum sind so viele schon gestorben, warum sind so viele lahm oder was weiß ich, was sie für Probleme da haben, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Die denken, das ist alles nur ein Haufe. Nein, der Leib des Herrn Christus ist heilig. Du bist heilig. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und da heißt es, wenn ich so die ersten Christen lese, Offenbarung 22, 15 oder 21, Vers 8, draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hure und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und hat, lieb hat. Draußen, die sollen draußen sein. Also die waren nicht zart und so liebevoll. Draußen. Oder Petrus schreibt in 2. Petrus 2, Vers 20, denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt und durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus und so weiter, bisschen lang, muss ich ein bisschen kürzen, und so weiter, dann heißt es, wäre es besser, dann, also Leute, die wieder das fressen und das wieder aufnehmen, was sie einst aufgegeben haben, dann wäre es besser, sie wären gar nicht wiedergeboren, sie wären gar nicht zum Glauben gekommen. Das lehrt Petrus hier, 2. Petrus 2, Vers 20. Wäre besser, sie wären nie umgekehrt und sie hätten nie das Gebot Gottes bejaht. Denn wie viel mehr, die kriegen eine größere Strafe. Wer viel weiß, von dem wird auch viel verlangt. Also, wir sind gefordert. Viele Christen, die so zur Gemeinde kommen, nicht nur bei uns, sondern auch woanders, was ich erlebt habe. Weißt du, die kommen nur, um meine Depression loszuwerden, meine Krankheit loszuwerden. Aber bei Gott geht es um mehr als nur Depressionen, Krankheit und Sünde und so weiter loszuwerden oder ein paar trostvolle Worte zu bekommen. Bei Gott geht Erneuerung des Menschen. Es soll alles neu werden. Es soll alles anders werden. Da wird das abgeschnitten und das wird abgeschnitten und das wird abgeschnitten. Zuerst bist du ein ganz kahler Baum am Schluss. Sagst noch, lieber Gott, was ist nur noch an mir übrig? Gott lebt man nicht nur in seinem Verstand aus. Gott lebt man an seinem Fleisch aus. An seinen Gewohnheiten. Deshalb weißt du, wenn du Christ wirst, musst du vielleicht die Gewohnheit aufgeben. Es gibt gute Gewohnheiten, die sollst du beibehalten. Niemand sagt es, dass du gute Gewohnheiten aufgeben musst. Aber es gibt so viele schlechte Angewohnheiten. Und ich weiß nicht, dass in meinem Leben, als ich Christ wurde, ich habe so viele schlechte Angewohnheiten plötzlich gefunden. Das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts und das ist vom Übel und das muss ich lassen und das kann ich mir nicht mehr leisten. Auch wenn ich gar nichts Schlimmes dabei empfunden habe. Ich habe eigentlich an meinen Gewohnheiten nichts Schlechtes empfunden, aber Gott hat mir gezeigt, das musst du lassen. Und das hat mir nicht immer gepasst. Weißt du, viele wollen Märtyrer um Jesu Willen werden. Ich bin bereit, Herr Jesus, für dich zu sterben. Ein Märtyrer wirst du in 5 Sekunden. Ein Schuss und du bist weg. Aber um Jesu Willen, wir werden tagtäglich gekreuzigt. Wir sterben täglich. Und das dauert 30 Jahre, 40 Jahre. 40 Jahre, jeden Morgen musst du sterben. Da siehst du deinen Hahn oder deinen Mann, deine Frau, deine Kinder. Und dann, dass dies nicht klappt und dies nicht klappt und so weiter. Und du musst sterben, Herr. Oh Gott, das Leben ist so hart. Das tägliche Sterben. Jedermann will was von dir. Und du brauchst viel Gnade. Weißt du, du brauchst viel Gnade, um Gott zu verherrlichen und nicht aus dem Häuschen zu gehen und zu explodieren. Es ist keine Ehre für den Herrn, wenn du explodierst. Dann ist schnell bei dir die Sache verschossen. Du musst also lernen, dich in Zaum zu halten. Herr, das ist so schwer, ich weiß das nicht, ich kann das nicht, weiß, wie ich das anstellen soll. Das ist so hart. Zu schlucken. Das kann sein, dass du, wenn du morgens aufstehst, dann du traust dich gar nicht mehr aufzustehen. Du hast Angst aufzustehen, weil die Probleme vor der Tür sind, die Müll wird nicht abgeholt, Müll und das ganze Dreck, da staut sich alles so, weißt du, das ist Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Aber du sagst um Jesu Willen, ich fange an, bestelle einen Container und ich arbeite Stück für Stück ab. Weißt du, wir denken, wir müssen alles auf einmal schaffen. Nein, es geht in kleinen Schritten, Stück für Stück und das ist jeden Tag neu sterben. Viele glauben ja, wir werden mit Christus regieren, aber die werden nicht einmal in ihrer eigenen Wohnung fertig. Die werden nicht einmal mit ihren eigenen, ureigenen Problemen fertig. Wie wollen sie da die Welt regieren? Und Herr, ich brauche mehr Vollmacht. Du hast Vollmacht, über deinen Schweinehund zu herrschen. Und wer sich selbst beherrschen kann, der kann die Welt beherrschen. Der kann andere Dinge kontrollieren. Und der wird es auch gar nicht mehr für nötig halten, denn der hat mit sich selber so viel zu tun, dass er in Ruhe gelassen werden möchte mit anderen. Du hast so viel mit dir selber zu tun. Du merkst auch, lieber Gott, bei mir, oh Gott, bei mir ist so viel zu tun. Wir sind errettet aus Gnaden, das ist wahr. Aber wir müssen dann für die Gnade arbeiten, und zwar ganz hart. Also, dann, ich muss Frucht tragen, ich muss Gott ehren, ich muss beweisen, mein Gott ist Gott für mich und ausleben Gott, nicht zu verzagen, nicht zu verzweifeln. Der Gläubige muss sich bewähren, und nur der Bewährte wird gekrönt nachher. Weißt du, Erlösung ist eine Sache, aber der mich mit Gnade krönt, ist erst nach der Bewährung, nachdem du das alles durchgemacht hast. So viele Gläubige fristen nur ihr trauriges Dasein in den Gemeinden hin und her. Sie lachen nicht, sie weinen nicht. Ja, sie sind fix und fertig, sie sind erledigt irgendwo. Anderen geht es so gut, und dann sind sie neidisch, weil es ihnen so gut geht, und sagen, warum soll es denen so gut gehen? Und mir geht's nicht so gut. Weißt du, und du musst es alles jetzt verarbeiten. Und jetzt heißt es, dass du die anderen segnest und den anderen was gönnst. Christus in uns. Was hätte Jesus getan in diesem Fall? Ja, lasset. Und dann hat er doch gesagt, ganz großzügig gesagt, ja, wer mit mir nicht sammelt, der zerstreut, und wer mit mir ist, der wird auch für mich sorgen und für mich arbeiten und so weiter. Er hat ja ganz klar gesagt, also ist jemand für mich, der wird auch für mich kämpfen. Ist jemand gegen mich, der wird gegen mich arbeiten. So, lass es den Leuten, überlass es den Leuten, wie sie sich rausnehmen oder wie sie die Sache sehen. Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Puh. Ihr seid gestorben. Wer will schon freiwillig sterben? Wir haben ein gutes Gewissen, wir glauben, wir haben ein gutes Gewissen, aber die Leute mit dem guten Gewissen, die erleiden alle früher oder später Schiffbruch. Weil das gute Gewissen reicht nicht aus, um das Ziel zu erreichen. Wir müssen mit Christus gestorben sein. Da heißt es weiter dann, Vers 5, so tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst und. Tötet eure Glieder. Ich muss meine Glieder abtöten. Und hier sind die Zentralsünden genannt und werden genannt. Böse Lust und was alles so kommt. Alles körperliche Sünden, alles was mit Fleisch zu tun haben, mit unserem alten Wesen, mit unserer menschlichen Natur, mit unserer Kultur sogar zu tun haben. Und Menschen lassen sich da hineinziehen und sagen, ja, das kann ich nicht, das ist mir angeboren, das ist so mein Charakter. Also wir sollten an unserem Charakter arbeiten, unser Charakter verändern, unsere Persönlichkeit verändern. Dazu sind wir da, Wiederherstellung, das ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und das ist ein Zeichen, wenn Gott an uns arbeitet, wenn er uns wieder neu modelliert, wenn er unserem Leben ein neues Format gibt. Jesus wurde Fleisch. Und wie verherrliche ich Gott an meinem Leib, in dem Gott ein Ganzes in mir wird. Meine Seele, mein Geist und mein Körper voll durchdrungen von dem Herrn. Sado Sudarsingh hat einmal eine Geschichte erzählt, und er erzählte, dass da am Wasser irgendwo saß er da, meditiert und nachgedacht, ein indischer Christ. Und aus Langeweile nimmt er so einen Stein mitten aus dem Wasser. Da dachte, dieser Stein muss pitschnass sein, denn es ist schon Jahre, Jahrzehnte im Wasser, und das Wasser fließt vorbei, rauscht vorbei und haut es auseinander, dass der Stein zerbricht, und innen drin ist er trocken. Du kannst jahrelang in der Gemeinde sein, lange Jahre Christ sein, lange Jahre fromm sein, lange Jahre in einer charismatischen Bewegung sein, und in dem Augenblick, wo man auf dich einmal draufschlägt und es zerplatzt, bist innen drin trocken. Da ist kein Saft drin. Tot. Und deshalb ist es so wichtig, Leute, dass wir nicht nur im Wasser sind, das rauscht vorbei, die Ströme lebendigen Wassers. Nein, wir sollen auch drin voll sein. Auch von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir sollen wie ein Schwamm sein, alles aufsaugen und alles wiedergeben. Ein ganzes voll von dem Herrn. Gott verherrlicht sich im Menschen und der Mensch verherrlicht sich in Gott. Verstehst du das? Noch einmal, Gott verherrlicht sich im Mensch, dem Menschen Jesus oder in dir und mir. Er will in uns Wohnung machen, zu uns kommen. Und dann, der Mensch verherrlicht sich in Gott. Je mehr er in Gott ist, desto herrlicher ist er als Mensch, das Ebenbild Gottes. Der Mensch wird das zweite Universum, die zweite Schöpfung, die zweite Welt Gottes, der neue Kosmos. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. So wie Jesus Mensch wurde, so werden wir durch Jesus und den Heiligen Geist ganz neue Menschen. Die zweite Ordnung. Plötzlich ist alles ganz anders geordnet, liegt ganz anders, wir reagieren ganz anders. Jesus kam in ein Chaos und hat Kosmos gemacht, Ordnung geschaffen, aufgeräumt. Das Unkörperliche wurde körperlich, das hat Jesus getan und bewiesen. Deshalb, Gott muss Gestalt in uns gewinnen. Und wir müssen mehr und mehr in das Ebenbild seines Sohnes verwandelt werden. Wenn wir Jesus aufnehmen, werden wir spirituelle Wesen, Geisteswesen, Glaubenswesen, Gotteswesen. Dann fangen wir an, im Geist zu wandeln. Dann sind wir nicht mehr im Geist da, sondern wir sind Geistwesen. Wir wandeln im Geist. Unser Wandel ist wie im Himmel. Dann fangen wir an, ein Leben anderer Art. Gestalt, das spielt sich alles ganz anders an. Wir fangen ganz neu zu existieren. Ganz neu zu reagieren. Ganz neu. Plötzlich nehmen wir die Dinge ganz anders auf. Gott ist plötzlich sichtbar. Dann vergibst du, dann lässt du stehen, dann redest du anders. Dein Leben, dein Körper ist wie ein Laboratorium, wie eine Experimentierstätte. Da arbeitet Gott und gestaltet uns. Und da ist manchmal so viel Dichtes beieinander, da fragst du, ja, was ist was? Aber Gott will Harmonie in unserem Leben herstellen und er arbeitet an uns durch Vergebung, indem er uns vergibt und dann sagt er, und guck mal, das, was ich dir getan habe, mach du den anderen auch so. So wie ich dich aufgenommen habe, nimm die anderen auch so auf. Ich habe auch dir nicht gesagt, musst du zuerst so und so und so werden, dich verbessern. Und dann erst, wenn du fertig und vollkommen bist, dann darfst du zu mir kommen. Nein, mach das jetzt schon. Und das ist schon mein Sterben. Mein Fleisch will das nicht. Nein. Unsere Berufung hier auf Erden ist, die Materie zu vergeistigen. Dazu sind wir da, ganz schnell. Ohne sie zu entmaterialisieren. Wir sollen das Versöhnen, das Zusammenbringen, Welt und ich und Gott, Mensch und Geist und Seele, wir sollen das alles auf einen Nenner bringen, auf den kleinstmöglichsten Nenner. Und das wird dann plötzlich realisiert, auch wenn es im Augenblick dem Fleisch nach alles paradox ist und widersprüchlich ist, von Gott aus nicht, aber von unserer Sichtweise ist alles paradox. Aber wir sind der Abglanz seiner Herrlichkeit. Und wir sollen der Abglanz seiner Herrlichkeit werden. Wir wissen, ich schaff's. Das, was Gott ist, schaffe ich es nie und nimmer. Aber mit der Gnade Gottes werde ich schaffen. In Florenz waren zwei Künstler. Der Junge war ein bisschen frech. Der alte Künstler war wirklich Künstler, aber der Junge gab sich aus, ich bin auch ein guter Künstler und nicht nur der Alte. So, und dann sagten die nachher, gut, wir machen einen Wettstreit. Und jetzt stellst du raus, ob du besser bist wie der andere. Du kriegst hier die Tafel und du kriegst die Tafel. Und jetzt könnt ihr malen, welches Bild am besten rauskommt. Und das Volk soll beurteilen, wer der größere und der bessere Künstler ist. Und dann fing an, der alte Maler zu malen und er konnte sein Geschäft. Und der Junge wusste, der Alte ist besser wie ich. Also ich komme bei weitem nicht zu dem hin, was der da ist. Und so weiter. Und malt und der Künstler malt und malt. Und was macht der junge Maler? Der junge Maler hat mir die Spiegelwand genommen und poliert und poliert und poliert und poliert. Die ganze Zeit immer poliert. Die so hingestellt, dass es vis-à-vis ist. Und hin am Vorhang und poliert und poliert und poliert und poliert und poliert und so weiter. Und jetzt kommt der Tag X. Jetzt wird der alte Künstler kann zuerst sein Bild öffnen und alles Volk sagt, wunderbar, 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 was der da draus gemacht hat. Und jetzt, was ist mit dem jungen Künstler? Und der ist ganz still und sagt, zieh den Vorhang auf. Und dann haben sie den Vorhang aufgezogen. Das Bild von diesem großen Künstler, alten Künstler, hat sich reflektiert im Bild des jungen Künstlers. Und sein Bild war schöner als das des Alten, durch das ständige Polieren. Und eigentlich unser Leben ist nichts anderes als Abglanz seiner Herrlichkeit. Der Mond hat kein anderes Licht von der Sonne. Es reflektiert die Sonne, es ist ein kalter Planet, Steinbrocken, hart und so weiter, aber es reflektiert die Sonne. Nicht die Erde reflektiert der Mond, sondern die Sonne reflektiert. Und Geschwister, genau das sind wir. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes reflektieren. Und Gott braucht ein Gegenüber. Gott braucht einen Mond. Wir sind Mondchristen. Gott braucht den Mond, was ihn wiedergibt. Was in der richtigen Position zu ihm steht. Im richtigen Verhältnis zu ihm steht. Und das gibt er dann weiter. Der Welt, der Schöpfung, der Kreatur. Wir sollten vom Mond was lernen. Und der Mond macht etwas. Der Mond hat eine Seite, die er der Welt noch nie gezeigt hat. Und das geht die Welt auch nicht an. Und dann hat man oft den Gläubigen gesagt, ja weißt du, wenn du Christ wirst, du lebst hinterm Mond. Und die Russen sind nachher hinter Mond geflogen und haben nachher den Mond von hinten fotografiert. Aber der Mond hat nie die Rückseite gezeigt. Der Mond hat nie diese zerfurchte Seite von den Meteoriteneinschlägen und Kometeneinschlägen, der hat nie gezeigt, der hat sich immer nur von der besten Seite gezeigt, wo das Licht Gottes drauf fällt. Und wir sollten auch uns von der besten Seite zeigen, wo das Licht Gottes drauf fällt, wo die Sonne drauf fällt und die Sonne reflektieren. Und ich sag dir, tagsüber, wenn ich manchmal so beim Mondschein spazieren gehe oder mal so draußen bin oder durch in der Gegend fahre, das ist fast genauso hell wie am Tag. Fast so hell, wenn Vollmond ist. So, der Mond gibt etwas wieder. Wir geben auch nur etwas wieder von dem, was Christus uns gegeben hat. Und zwar, wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen. Stell dich Gott zur Verfügung. Lass uns aufstehen. Wir wollen noch ein Lied miteinander singen. Ich denke, dass wir das können. Ein Weihnachtslied ist es ein bisschen, denke ich, dass es ein Weihnachtslied ist. Herbei, eure Gläubigen. Aber das soll man nicht nur Weihnachten singen, sonst kannst du das ganze Jahr über. Herbei, o ihr Gläubigen. Lasst uns dieses Lied von ganzem Herzen singen.